der Trainerwechsel hat an dem Punkt was gebracht, finde ich. Pajovic hat Ruhe reingebracht. Nicht nur, weil er da ganz ruhig an der Seitenlinie steht, sondern es ist ruhiger geworden im Verein. Es ist mein Gefühl. Aber ich sage trotzdem, der Trainerwechsel, die Freistellung von Nicolai Krikau, ist für mich nach wie vor unnötig gewesen. Man hat sich selber als SG in diese Situation gebracht. Die Verantwortlichen haben den Trainer freigestellt. Dann brauchte man einen neuen Trainer und da ist Pajovic sicherlich eine gute Lösung geworden.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord Podcasts. Es ist die letzte in der Saison 2024-25. Und ja, was war das eigentlich für eine Saison? War es eine gute Saison? War es eine schlechte Saison? War es irgendwas dazwischen? Auf jeden Fall hat die Saison sehr viel geboten, sehr viele Aufs, sehr viele Ups bei der SG Flensburg-Handewitt. Und da möchte ich heute mit meinen heutigen Gästen drüber sprechen. Ich habe mir zwei Fans der SG Flensburg-Handewitt eingeladen, beide von den Wikingern. Beide haben wahrscheinlich jedes SG-Spiel gesehen, viele davon, ja, oder fast jedes SG-Spiel und viele davon auch live in der Halle. Und ich habe mir zwei Journalistenkollegen eingeladen, die natürlich auch die SG sehr intensiv begleitet haben. Und all das möchte ich heute zusammenbringen. Mein Name ist Janik Schappert und ich fange mal mit den Fans an und möchte zum einen Lydia Hoppe begrüßen. Moin Lydia.
Moin.
Roland Schmidt. Moin Roland.
Moin Moin, hier ist Roland.
Und von der Journalistenseite habe ich hier gegenüber sitzen Ruven Möller von Flensburger Wies. Moin Ruven.
Hallo, moin.
Du warst ja, ist ja schon dein zweiter Auftritt in diesem Podcast in dieser Saison.
Das stimmt. Vielen Dank für die erneute Einladung.
Ah, eben noch Fußballtrainer, jetzt Podcaster.
Genau. Ja.
Und wir haben in der Leitung Rudi Dautwitz vom NDR, das freut mich auch ganz besonders. Wahrscheinlich eine Stimme, die jedem von euch bekannt vorkommt. Moin Rudi, schön, dass du dabei bist.
Ja, moin in die Runde.
Und wir mussten Rudi eben schon enttäuschen, wir sprechen nicht über den THW Kiel. Denn Rudi, du sitzt ja in Kiel, richtig?
So ist es, aber ganz ehrlich, die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Ich habe natürlich beide Vereine sehr gerne und berichte noch lieber über beide auch.
Lydia, warst du am Sonntag in der Halle und hast du ein Taschentuch gebraucht?
Ja und ja, genau. Also Heimspiele habe ich tatsächlich fast alle. Ich glaube, da habe ich ein einziges gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das habe ich leider verpasst. Ansonsten habe ich jedes Heimspiel mitgenommen. Habe, seit ich in Schleswig-Holstein lebe, eine Dauerkarte. Also ist jetzt meine 11. Saison bei der SG.
Du kommst nämlich gar nicht ursprünglich aus dem Land zwischen den Meeren.
Nein, ich komme aus Baden-Württemberg, nochmal 2 Stunden südlich von Mannheim.
Wie bist du zur SG gekommen?
Ich habe meine Diplomarbeit hier oben geschrieben und bin in der Zeit mal in der Halle gewesen, mal Handball gucken, habe selber früher gespielt und bin hier hängen geblieben. Und das hat mich so gepackt, dass ich irgendwann dann so einmal im Monat, dann später von Stuttgart hier hochgependelt bin und irgendwann habe ich gesagt, jetzt brauche ich einen Job hier oben. Und jetzt bin ich seit 10 Jahren in Schleswig-Holstein.
Sehr schön, das freut uns. War tatsächlich die Verabschiedung von Jim Gottfriedsson am Sonntag die dich am meisten gepackt hat? Oder überraschst du uns jetzt und sagst vielleicht, es war die Verabschiedung von einem der anderen Spieler, die gehen?
Naja, also Jim, das war schon emotional. Und ja, da habe ich auch das Taschentuch dann gebraucht. Es war, also man hat einfach gemerkt, er hängt mit dem Herzen an der SG. Er hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was möchte er den Fans nochmal sagen. Und aber auch die anderen, also auch Eggy, der jetzt zwar nur ein Jahr da war, aber ihn jetzt zum zweiten Mal gehen zu sehen, war auch nicht so ganz einfach. Und auch Kai Smietz, weil es da einfach sehr, sehr schade war, dass er eben bei der SG nie das Potenzial zeigen konnte, was er eigentlich hatte.
Roland, was bedeutet das aus deiner Sicht, so auch für die Bindung Verein und Fan, wenn so eine Identifikationsfigur wie Jim Gottfriedsson, der 12 Jahre da war, 8 Titel gewonnen hat, 500 Spiele gemacht hat, wenn der jetzt plötzlich nicht mehr da ist?
Er reißt ein großes Loch bei uns Fans oder auch bei mir speziell. Wir haben jetzt über 12 Jahre echt eine große Fanspielerfreundschaft so aufgebaut, wenn man das so sagen kann. Das fing mal an 2013 beim Auswärtsspiel in Wuppertal, meine ich, beim BRC war das. Er, glaube ich, hat gar nicht gespielt, aber er war draußen und hat mit den Fans kommuniziert. So, und ich war überrascht, dass er, das waren ja 3 Monate, wo er da war in Deutschland, wie einwandfrei gutes Deutsch reden konnte. So, wir hatten ja auch andere, die da mit ihm angefangen hatten, Hampus und Bogdan Radivojevic, da war das mit dem Deutschen ja ganz weit daher. Da hat sich dann sowas aufgebaut und ihm wurde das auch ein bisschen beigebracht, wie man mit den Fans umgeht. So, das war, da hatten wir noch einen Tobbe Karlsson und Mogensen, die haben das auch alle vorgelebt, ein Steffen Weinhold auch noch, ein Jakob Heinl. Ja, und diese alten Haudegen, die die Fannähe so gelebt haben, die sind doch deutlich weniger geworden in der Mannschaft. Also da fällt mir jetzt noch dann die beiden Möllers ein, Lasse und Kevin. Emil ist auch oft dabei. Und wenn man dann so nach dem Spielschluss sich mal auf dem Feld umguckt, dann sieht man doch nicht mehr so viele Spieler draußen. Und das war früher, waren wenige in der Kabine und jetzt ist es eher umgekehrt. Und Jim war halt einer, der immer da war, egal ob gewonnen oder verloren, der hat sich da gestellt, hat was erzählt. Wenn es natürlich ein Sieg war, war immer ein positiver Flachs auch dabei. Wenn er Niederlage hat, hat auch mal ernste Töne gesagt oder auch mal so ein bisschen was erzählt, woran es gerade knirscht. Damit der Fan auch mal einen besseren Einblick hat oder dass mal so in Verletzungen noch erzählt worden sind, die jetzt nicht gerade in der Presse zu entnehmen waren, warum das bei dem einen oder anderen Spieler heute vielleicht nicht gehen würde, wo man dann sagt, als Außenstehender, ja, wieso hat er jetzt nicht gespielt? So, das waren so nette Zusatzinfos, die man dann so über den Spieler bekommen hat. Und wenn er auch mal was Vertrauliches gesagt hat, hat man das jetzt auch nicht irgendwo anders großartig weiter gepostet oder erzählt. Das blieb schon im kleinen, vertrauten Rahmen.
Rudi, was verliert die SG aus deiner Sicht mit ihm?
Ja, sicherlich einen außergewöhnlichen Spieler, der eben nicht der 0815-Spieler ist, der eben der Mann für die außergewöhnlichen Dinge ist. Das hat er über viele Jahre überragend gemacht. Ich denke allerdings, die Trennung war jetzt zu diesem Zeitpunkt auch richtig. Ich glaube, dass er nicht mehr so der entscheidende Spieler innerhalb der Mannschaft war, von auf dem Spielfeld, ich meine jetzt nicht als Typ. Jetzt kann man natürlich entgegenhalten, er hat ja auch nicht mehr so viel gespielt und es vielleicht nicht zeigen können, aber ich denke schon, unter dem Strich ist das jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, auch wenn so eine Trennung nach so vielen Jahren immer wehtut, weil er eben, wurde ja gerade gesagt, von Roland, der auch ein außergewöhnlicher Typ außerhalb des Spielfeldes war.
Rufen, wie hast du Jim denn erlebt am Sonntag nach dem Spiel? Oder ich weiß ja nicht, ob du abends noch im Sasa warst vielleicht. Vielleicht hast du ihn da auch erlebt.
Da bin ich nicht mehr gewesen. Ich habe dann wohl davon gehört, dass er eine Einladung hatte. Und wer weiß, vielleicht ist er auch da gewesen. Nee, gehe ich mal von aus. Ich glaube, die Mannschaft hat noch ein bisschen gefeiert. Ich habe ihn hinterher, also es hat ja lange gedauert, bis man ihn erleben konnte, weil der Fanansturm, der war ja doch nochmal riesig, verständlicherweise auch. Also der musste ja gefühlt jedem nochmal ein Autogramm.
Wollte er auch, glaube ich.
Und ja, genau, wollte er sicherlich auch. Irgendwann kam dann einer von den Ordnern und hat ihm erstmal geholfen, die zig Geschenke, die er auch bekommen hat, ihm was abzunehmen, weil er hatte auch keine Hände mehr frei und hat das dann einmal so einen Schwung schon in die Kabine gebracht. Ich habe ihn sehr gelöst, würde ich sagen. So, also gelöst, weil es halt, weil das mit diesem Abschied einfach nochmal gut funktioniert hat. Also er wollte halt gegen den HSV in erster Linie nochmal unbedingt gewinnen. Und das passte ja irgendwie alles, er durfte dann anfangen, am Ende kam er dann nochmal aufs Feld und dieses letzte Tor wurde ihm dann ja quasi geschenkt. Also da hat dann keiner mehr eingegriffen, dann durfte er den Schlusspunkt setzen, also es war ja irgendwie gemalt. Und das dann dazu genommen, dass er 2 Wochen vorher beim Final Four ja einfach nochmal gezeigt hat, wie überragend er halt auch Handball spielen kann. Das zusammengefasst war dann für ihn, glaube ich, jetzt wirklich auch der perfekte Abschluss. Und entsprechend war er wahrscheinlich einfach so eine Mischung aus gerührt, stolz, einfach emotional angefasst.
Und ich fand auch in den Interviews, er hat natürlich wahnsinnig viele geführt, auch mit euch, auch mit uns, aber natürlich auch mit ganz vielen anderen Medien, hatte man auch den Eindruck, er wollte auch wirklich gerne nochmal viel loswerden. Er wollte seine Gefühle für Flensburg und den Verein auch wirklich nochmal loswerden. Und ich hatte in der zweiten Halbzeit kurz Sorge, dass Aleš Pajovic vergessen hat, dass ihm nochmal auf die Platte muss, so in der 50. Minute. Aber dann kam er ja. Ja, natürlich hat das alles überstrahlt am Sonntag, auch völlig zu Recht. Lydia, wenn wir Jim jetzt mal ausklammern, welcher Verlust, welcher Abschied tut da handballerisch, nicht emotional, sondern handballerisch aus deiner Sicht besonders weh? Wir können ja noch einmal also natürlich aufzählen. Johann Hansen wurde verabschiedet, August Pedersen, Marco Koppelja, Kai Smits, Andreas Holst von Spielerseite und natürlich Anders Eggert als Co-Trainer.
Ist tatsächlich schwer einzuordnen, finde ich. Also August werden wir einfach als ganz sicheren Backup, wird er uns, denke ich, fehlen. Also wenn denn mal der Zustand eintritt, dass Emil nicht funktioniert. Also da wird uns eben die Sicherheit einfach fehlen. Gut, bei Kai ist es so, dass er halt nie so richtig zum Zug kam. Wenn der bei 100% gewesen wäre, dann wäre das aus meiner Sicht eine Katastrophe gewesen, den ziehen zu lassen. So ist es natürlich aus SG-Sicht verständlich, dass man da sich jetzt getrennt hat. Eggy hätte ich gerne viel, viel länger da gehabt, aber da kann man eben verstehen, dass er als Cheftrainer, dass er die Chance natürlich nutzen möchte. Gut, und Andreas und Marco waren ja nur 4 Monate da. Ich glaube, die Einsatzzeiten waren ja auch sehr gering.
Das die waren war jetzt in der Tat überschaubar.
Ja. Nicht überraschend.
Bei August kann man eigentlich sagen, er war hinter Anders Egger der zweitbeste Linksaußen, den wir hatten. Also als Backup jetzt gesehen. So, weil ja. Hans Christiansen, Anders Eckert als Backup, das war der beste, den wir jemals hatten. Und August war, würde ich dann als zweite Position da auf jeden Fall einordnen.
Ist die Frage, wo du Hampus, also wann Hampus seine große Entwicklung gemacht hat. Aber dann
Hampus habe ich vergessen. So wie ich gerade Eggy auch vergessen habe mit der Spieler- und Fan-Nähe, den muss man natürlich da auch auf jeden Fall nennen. Und auch als Co-Trainer hat man jetzt wieder schöne Kontakte, dann auch mal den Trainerstab gehabt, die jetzt leider auch wieder wegfallen, was ein bisschen schade ist. Aber natürlich die Chance, wenn er da in seiner Heimatstadt, wo er jetzt lebt, Trainer werden kann. Also wäre blöd, wenn er die Chance nicht nimmt. Aber Kai hat ja Lydia schon gesagt, er ist ein Sinnbild der beiden letzten Saisons. Ich glaube, wenn Kai mehr da gewesen wäre oder er hätte mehr spielen können und das er nicht konnte aufgrund seiner Erkrankung, dann hätten wir auch eine andere SG gesehen. Weil die Position war in beiden Saisons nicht zu 100% besetzt auf halb rechts und dadurch hatten wir auch Probleme auf der ganzen Angriffsseite. Da kam Johann Hansen auch eigentlich nie so ins Spiel, wie man ihn mal in Hannover gesehen hat. Da hoffe ich mir, dass wir jetzt mit Domen Magic
Novak,
und das andere war jemand anderes.
Vielleicht bald in Kiel, Rudi?
Ja, oh Gott. Ja, Rudi weiß mehr wahrscheinlich.
Nee, weiß ich nicht mehr. Okay. Ich lasse mich auch überraschen.
Ja, schauen wir mal. Ja, das war auf jeden Fall ein erheblicher Verlust für die SG, dass Kai Smits nicht spielen konnte. Das ist, hat uns brutal geschwächt, würde ich mal sagen. Und man muss mal sagen, man hat die beiden Saisons aber gut retten können mit dem Titel. Aber man wollte eigentlich mehr in Flensburg, glaube ich. Wenn man so am Anfang der Saison steht und sieht, was haben wir da für Spieler, was wäre möglich. Gut, die Konkurrenz ist auch größer geworden, aber da.
Rudi, was denkst du, was Roland gerade sagt? Kai Smits ist ja in der Tat eine tragische Geschichte. Wie ist da so deine Wahrnehmung? Wie ordnest du das auch menschlich ein?
Also sportlich habe ich so gesehen, dass er für mich ein wirklich richtig, richtig guter Spieler ist. Das hat er in seinem letzten Jahr in Magdeburg gezeigt und ich hatte da extrem hohe Erwartungen. Und ich glaube, da müssen sich alle hinterfragen, der Spieler, der Trainer oder die Trainer, warum das nicht funktioniert hat. Denn er hat sicherlich unter seinen Möglichkeiten gespielt. Natürlich ist jetzt diese Saison anders zu bewerten, das ist schon sehr tragisch und klar, tut auch jedem leid, was da mit ihm gewesen ist und man kann nur hoffen, dass er wieder ganz gesund wird und wieder Handball spielen kann, weil so ein Spieler, egal wo er spielt, eine Bereicherung ist insgesamt für die Bundesliga oder wo auch immer er spielen wird.
Du spielst also darauf an, dass er im ersten halben Jahr, in dem er ja gesund war, das war ja dann im Dezember, ne, in seiner ersten Flensburger Saison, dass er rausgenommen werden musste, dass er da einfach nicht daran anknüpfen konnte, was er in Magdeburg gezeigt hat. Ich glaube, wir alle haben ja gedacht, coole Verpflichtung, krass.
Ja, und aus meiner Sicht passt er auch ungemein gut in dieses System der SG. Von daher, fand ich es schade, dass das nicht funktioniert hat. Ich kann aus der Distanz nicht beurteilen, woran es gelegen hat. Wie gesagt, da müssen sich alle hinterfragen. Und ich finde es einfach nur schade, weil ich glaube, der hätte wirklich die Mannschaft sehr, sehr bereichern können mit seinen Qualitäten, die er zweifelsohne hat.
Lydia, du wolltest noch was dazu sagen.
Aber ich glaube, das war das Problem. Also das, was Kai in Magdeburg gespielt hat, dieses 1-gegen-1, das ist bei der SG gar nicht, also da hatte ich immer das Gefühl, das ist gar nicht so gewollt. Und unter Krikau war unser System halt auch wahnsinnig intensiv auf Simon Püttlik zugeschnitten. Hatte ich immer das Empfinden, dass er also gar nicht die Möglichkeit hatte, das, was ihn in Magdeburg ausgezeichnet hat, bei der SG einzubringen, war mein Empfinden.
Auf jeden Fall war die Anforderung, Rufen an ihn eine andere. Ne? Das war auch, wir haben natürlich dann auch im Zuge dessen mit Nikolai Krikau darüber gesprochen, der dann auch gesagt hat, ja, aber er hat auch hier andere Aufgaben zu erfüllen als in Magdeburg, die viel vielfältiger sind.
Ja, also ich muss dazu sagen, die erste Saison, da habe ich ja vorübergehend nicht für Flensburg Wies gearbeitet. Also das habe ich dann auch nur in Anführungszeichen aus der Ferne gesehen. Ich habe Kai tatsächlich in seinen ersten Monaten gar nicht so schwach, sage ich mal, in Erinnerung, sondern eher im Gegenteil. Ich fand, er hat es eigentlich ganz gut gestartet. So in meiner Wahrnehmung war es tatsächlich so, dass Simon war dann irgendwann verletzt und Kai musste dann, wie du sagtest, im Dezember 22 war das da,
23
rausgenommen werden. Das Problem war eher, dass diese beiden, in die man, glaube ich, viel Erwartung, viel Hoffnung gesteckt hat, das hat Simon mir dann irgendwann mal erzählt, die haben 6 Spiele zusammen gemacht in dieser ersten Halbserie oder ersten Saison. Und das ist bei 40, 50 Saisonspielen halt nicht viel. Und ja, ich glaube, natürlich hat es vielleicht nicht so gepasst wie in Magdeburg, aber man hat ja auch so diese alte Weisheit, neuer Spieler im neuen Verein, dem gibt man vielleicht erstmal ein halbes Jahr, genauso wie, er kannte die Bundesliga schon, aber trotzdem war es ja neu für ihn. Krikau war damals neu als Trainer. Ich glaube, da spielten viele Dinge eine Rolle. Bei mir bleibt bei ihm eher hängen dieses Tragische, dass er einfach hier in 2 Jahren nicht zeigen konnte für etwas, was ja auch nicht selbst verschuldet ist, dass er, wie Rudi das auch gesagt hat, das ist ja ein überragender Handballer. Also da braucht man sich, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Und das finde ich persönlich schade, dass man das hier nicht sehen konnte. Schade für ihn. Und gebe ich euch auch recht, wenn das gepasst hätte, dann wäre Flensburg die letzten 2 Jahre sicherlich auch besser durchgekommen insgesamt.
Überragender Handballer ist auch Johann Hansen. Bleibt da bei dir, Rufen, auch ein bisschen das Gefühl hängen, ach, irgendwie wäre da mehr möglich gewesen in dieser Beziehung Johann und SG?
Bleibt es schon. Ich habe jetzt auch zum Abschluss, zum Abschied sozusagen auch noch ein größeres Interview mit ihm führen dürfen und habe das auch noch mal ein bisschen so aus seiner Sicht hören dürfen, weil ich glaube, es war ja schon so einer, der, wenn es dann nicht lief, schnell kritisiert wurde, weil auf der rechten Angriffsseite, hatten wir auch gerade schon das Thema, lief es vielleicht nicht so gut wie auf der linken Seite. Und an der Show, die einen Emil Jakobsen bietet, da kommt man halt auch irgendwie nicht so ran. Bei Johann ist es tatsächlich so, die Quote ist gar nicht viel schlechter als von Emil, nämlich minimal 2 Prozentpunkte. Und das ist bei einem Außen, glaube ich, nicht viel. Aber er hat halt auch gesagt, wenn du 3 Würfe im Spiel kriegst und davon einen nicht machst, das bleibt halt eher hängen, als wenn einer 12 Würfe macht und davon auch nur 9 macht. Er hat auch dieses Thema erwähnt, dass er in Hannover 7 Meter werfen durfte, das durfte er in Dänemark auch. Er hat überall, wo er gespielt hat, mehr Bälle bekommen, sagt er. Er fand das Spiel oftmals linkslastig im Angriff. Und ja, dann siehst du natürlich als Rechtsaußen sicherlich auch öfter mal schlecht aus, kriegst dann von uns Journalisten auch eher mal eins drüber irgendwie. Oder auch meinetwegen ihr Fans, wenn ihr mal nach einem schlechten Spiel unzufrieden seid, äußert das vielleicht mal irgendwie dem Spieler gegenüber. Also ich glaube, ja, dass er da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ungerecht behandelt wurde. Sage aber auch ganz klar, das waren ja keine drei überragenden Jahre von ihm. Man hat natürlich ihn auch verglichen mit seinem Vorgänger.
Logisch.
Lass es
das
fahren.
War nicht ganz fair.
So, und das ist natürlich, auch wenn man das vielleicht nicht wollte, aber im Unterbewusstsein hat man natürlich immer gesagt, naja, da draußen stand doch immer ein Däne und der hat doch immer genetzt und das war unser Kapitän und Legende und wieso macht das doch auch ein Däne und der ist auch Weltmeister, wieso macht er das nicht genauso? Und
du brauchst ja gar nicht mehr, lass es wann aufhören, der Vorgänger, so im Strüher, war auch eine Rakete auf der Position und davor hatten wir Christian Jermend, auch gefühlt, also Statistik weiß ich jetzt nicht, ob er ja. 75% oder 80% hatte, aber auf der Position waren wir immer super, super stark, seitdem wir die Dänen da positionieren durften. Und er fiel jetzt so ein bisschen leicht ab, so wie früher, sag ich mal, ein Ulf Mommsen. So klassisch aus der zweiten Mannschaft hochgekommen. Ein guter Spieler, das ist Johann auch, ganz klar. Und wahrscheinlich hat man wieder viel mehr erwartet. Solide Leistung hat er gebracht. Gut, manchmal denkt man so frei vom Tor, ach, den hättest du auch machen können jetzt. Ne? Ja, aber...
Ich meine, das mit der Relativierung der Quote ist natürlich sehr, sehr interessant.
Aber also ja, manchmal war das so, die schwierigen Würfe hat man gedacht, die hat er reingehauen und die eben, wo man dachte, Scheunentor ist offen, die hat er dann halt... fand ich so vom, das ist natürlich gefühlt die Fanwahrnehmung relativ häufig daneben gesetzt. Und ja. Ich glaube, das war dann so dieses kollektive Aufstöhnen in der Halle, was manchmal schon wehtat, ja. Und man hatte eine andere Erwartung, weil er in Hannover einfach eine sehr konstant und auf einem sehr hohen Level und man ist, glaube ich, davon ausgegangen, der macht jetzt bei der SG einfach genau so weiter.
Oder sogar noch einen Schritt mehr.
Und das ja, noch das war eigentlich die Hoffnung, die ja jeder hatte, dass wenn man den gegen Steinhauser tauscht. Das war ja der 1-zu-1-Tausch, den man quasi damals vollzogen hat, dass er dann so nahtlos an Lassesworn anknüpfen kann.
Auf jeden Fall, abseits des Sportlichen, ein ganz feiner Kerl auch, den die SG da verliert. Ich würde behaupten, das trifft auf alle zu, die da gehen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mit Andreas Holz einfach aufgrund der Kürze der Zeit und weil man dann auch je nach Besetzung auch nicht bei jedem Spiel irgendwie live in der Halle war, sondern auch manchmal nur am Fernseher jetzt aus meiner Sicht gar nicht richtig Kontakt hatte. Rudi, findest du, die SG müsste sich da einmal hinterfragen, wenn wir jetzt an Marco Koppeljahr denken, an Andreas Holz, warum man sozusagen gestandene Spieler holt, die dann aber doch nicht so richtig zum Zuge kommen, warum man da dann nicht doch eher mal in den eigenen Stall guckt?
Ja, und zwar mit einem dicken Ausrufezeichen. Das kann man jetzt natürlich in der Nachbetrachtung so ganz schlau daher sagen, aber unter dem Strich finde ich auf jeden Fall, dass das Nachverpflichtungen waren, die nicht gezündet haben. Und so ein bisschen war das in meinen Augen schon auf Ansage. Und ich wünsche mir, kleiner Ausflug ausnahmsweise mal nach Kiel auch, ich wünsche mir bei Flensburg und Kiel mehr junge Spieler mal einfach eine Chance zu geben. Das sieht man an Berlin. Vielleicht hinkt das jetzt so ein bisschen, weil das natürlich schon der Verein ist, der von der Nachwuchsarbeit wirklich viele Jahre jetzt Außergewöhnliches geleistet hat. Aber dort wird gezeigt, dass man aus meiner Sicht mutiger ist im Nachwuchsbereich, diese Spieler dann auch mal einzusetzen. Und zwar nicht nur die letzten 3 Minuten eines Spiels, wenn man mit +10 führt, sondern sie auch mal in anderen Phasen bringt. Und das hätte ich mir eigentlich erwartet, auch von der SG, dass man in der Situation dann mal wirklich auf junge Spieler setzt, ihnen mehr Zeit schenkt und ja, dann glaube ich, hätten die auch mehr Potenzial, sich zu entwickeln auf jeden Fall.
Nun hängt das natürlich auch mal ein bisschen davon ab, was es gerade zu bekommen
im eigenen Nachwuchs. Das war das Problem, gerade, dass wir, das Wechselfenster war gerade dicht und da kam dann der Armbruch von Simon Püttlik und mit Kai Smits, das war dann auch so fast zeitgleich kundgetan worden im Februar. Oder.
Genau, also die SG konnte nur vereinslose Spieler holen. Und das
ist
dann schwierig,
da ist der Markt dann natürlich auch irgendwo begrenzt. Wenn das alles 3-4 Wochen früher passiert, dann kann man vielleicht woanders nochmal von einem, vielleicht eine Mannschaft, die unten in der Tabelle ist, so wie Leipzig hätte viele Spieler abgegeben, da hätte man vielleicht auch noch zuschlagen können irgendwie.
Es gibt ja schon auch, da würde ich Rudi jetzt mal beipflichten, es gab ja sogar zwei Kandidaten im eigenen Kader mit Thilo Knutzen und Oskar Czertovic. Also Thilo Knutzen beim Kooperationspartner DHK, der ja dann aber doch eigentlich mehr im Kader war als Oskar, nur gespielt haben sie halt nicht. Und da würde ich dann, wie gesagt, Rudi recht geben, da dann die Traute zu haben, ja, dann lasse ich den halt spielen und habe eben, wenn ich einen Marco Koppeljahr oder Andreas Holz gar nicht erst hole, dann habe ich ja auch keinen anderen, dann muss ich vielleicht den Youngster einsetzen oder wenn ich ihn eh nur draußen lassen will, weil ich ihn nur im Training brauche, dann mache ich ja nichts kaputt. Und sogar einen Linkshänder hätte man mit Jaris Tobler beim DHK auch noch in diesem Fenster. Es wäre, glaube ich, bei ein paar Formalitäten mehr gewesen. Aber finde ich auch ein relativ hochtalentierter junger Mann, der immerhin dritte Liga spielt, körperlich gut dabei ist. Also es gibt Möglichkeiten, aber wie gesagt, auch das ist jetzt im Nachhinein schlau dahergeredet. Ich bin mir sicher, dass all diese Namen auf dem Tisch waren. Man hat sich dann für andere Lösungen entschieden, warum auch immer.
Gibt natürlich sicherlich Argumente dafür, ne? Ich meine, auch der DHK, der musste in der dritten Liga bleiben, damit diese Kooperation weiter aufgeht.
Da gehören viele Dinge mit dazu. Nur, wie gesagt, also Möglichkeiten gab es noch ein paar mehr auf jeden Fall.
Ja. Und ich würde Marco Koppeljahr ja auch gar nicht so zerreißen wollen, weil ich finde...
Wir diskutieren ja.
Also echt toll sein Mann gestanden, fand ich. Also ich nehme jetzt mal das EHF-Final vor. Kicke Lücke hatte schnell 2x2 Minuten und damit dann nicht die dritte kommt und wir nachher im Angriff total blank stehen, war es sehr wichtig, dass wir ihn in der Abwehr hatten und ich fand das jetzt echt gut gelöst. Also wirklich gut.
Aber das hätte ich mir eben noch einmal öfter gewünscht, eben gerade in der Halbzeit, in der man eben Kicke Lücke an der Bank hat, da einmal öfter den Wechselangriff Abwehr zu haben, damit er eben, weil auch Niklas hatte ja seine Schwächephase zwischendurch und ihm da dann einfach die Möglichkeit geben, durchzuschnaufen und sich dann eben wirklich vielleicht auf den Angriff zu konzentrieren und sich nicht Gedanken über die Abwehr zu machen. Das hätte ich mir definitiv einmal öfter gewünscht, weil Marco das ja gut gemacht hat. Von Andreas habe ich, glaube ich, so gut wie...
Es gab eine starke Leistung in Potsdam von ihm, da durfte er ziemlich viel spielen und in Lemgo, als alles schon verloren war, hat er auch gespielt. Also um nochmal, mir geht es gar nicht um Kritik an den Spielern, hohen Respekt für diese Spieler.
Kam ja auch von Rudi, nicht von dir.
Nee, ich glaube, Rudi hat die Spieler ja auch nicht kritisiert, sondern eher so die Tatsache. Und Rudi, wer da zum Zuge gekommen ist. Also dass überhaupt nachverpflichtet wurde, so.
Und dann ist eben auch die Frage, wie viel Unterstützung liefern sie dann eben, um einen geordneten Trainingsablauf aufrechtzuerhalten, weil die Youngsters ja eben gerade in ihren anderen Mannschaften ja eben auch mittrainieren sollen, damit sie dort eben auch helfen können. Weil es hilft ja nichts, wenn sie dann bei uns mit der Bundesliga-Mannschaft trainieren und dann beim DHK nachher ein Punktspiel machen sollen und irgendwie den Kontakt dann nicht mehr da haben zur Mannschaft. Das hilft ja dann auch keinem.
Richtig. Rudi, wärst du gerne Lehrer geworden?
Ich war Lehrer, eine Zeit lang tatsächlich. Grund- und Hauptschullehrer, habe auch die Ausbildung gemacht und war tatsächlich auch ein Jahr Lehrer und schöner Beruf.
Perfekt, dann gib doch der Saison der SG mal eine Schulnote.
Da würde ich ihr eine 4 geben.
Eine 4? Okay. Eine 4. Dann sind wir auf die Erklärung gespannt.
Die Erklärung liegt darin, dass sie einfach aus ihren Möglichkeiten vor allem zu wenig gemacht hat. Das ist das eine. Und wenn man dann sich das anschaut, dann ist der 5. Tabellenplatz aus meiner Sicht schon viel zu wenig. Die European League sehe ich als Titelgewinn, ist ein Trostpflaster sicherlich. Aber wer ehrlich ist, weiß, dass dieser Titel oder dieser Wettbewerb erst ab dem Final Four wirklich einen an die Grenzen bringt. Vorher, finde ich, ist das ein Wettbewerb, der doch weit hinter der Champions League hinterherhängt. Und im DRB-Pokal kann man sicherlich in Melsungen verlieren oder in Kassel gegen Melsungen, aber was in der Bundesliga die SG gezeigt hat, war aus meiner Sicht von den Voraussetzungen, die sie hatten, einfach zu wenig. Ich kann mich gut erinnern, wie auch innerhalb der Mannschaft doch der Optimismus, die Zuversicht da war, auch beim Trainer, beim Umfeld, wie hoch die Erwartungen auch waren. Vielleicht waren die zu hoch, aber ich fand, dass man da eigentlich am Anfang der Saison beziehungsweise vor der Saison gespürt hat, boah, da kann jetzt wirklich was passieren, weil die SG ja ein Verein war, der jetzt kaum Wechsel hatte im vergangenen Sommer, also mit einer eingespielten Mannschaft, was ich als sehr wichtig empfand. Nach den Olympischen Spielen und der kurzen Vorbereitung ins Rennen gehen konnte. Und ja, wie sie dann Spiele abgegeben haben, das fand ich schon speziell und besonders. Ich kann mich erinnern, in der Hinrunde, sie haben gegen Hannover verloren, da haben sie kurz vor Schluss noch geführt. Sie führten in Gummersbach sogar mit 2 Toren, spielen dort unentschieden. Und das ging dann immer so weiter gegen Magdeburg. Das Heimspiel haben sie verloren. Da sind sie in der zweiten Halbzeit rangekommen. Da dachte man, jetzt drehen sie das Spiel und verlieren es am Ende wieder. Also das waren, finde ich, Leistungen, die unter den Möglichkeiten einfach waren. Und deswegen nur eine 4.
Roland, du wirktest nicht ganz einverstanden. So im ersten Moment, wie ist es jetzt nach der Erklärung?
Ich überlege jetzt mal eine 4. Ne? Und was würdest du der Melsungen geben, Rudi? Die stehen titellos da.
Melsungen würde ich eine 2-3 geben, weil ich finde, dass sie über weite Strecken der Saison absolut überrascht haben, sehr konstant gespielt haben, hatten Verletzungspech dann nach der Winterpause. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nicht nach Titeln.
Aber das ist auch eine Beurteilung einer Saison. Ich meine, was steht nachher auf dem Briefkopf? Titellos oder steht da
ja,
was?
Ja, natürlich, das kann man ja auch so sehen, das ist ja alles gut. Für mich steht aber eher so, ich schaue mir die Leistungen an, die die Mannschaften gezeigt haben. Ja. Melsungen war im Final Four im deutschen Pokal, European League und hat in der Bundesliga lange Zeit großen Vorsprung gehabt gegenüber der SG, war Tabellenführer lange Zeit. Also ich finde, die haben eine sehr gute Saison gespielt und ganz ehrlich, ich glaube, vor der Saison hätten das die wenigsten geglaubt. Ich finde, der Verein hat sich einfach, oder die Mannschaft hat sich einfach extrem weiterentwickelt und ich bin sehr gespannt, bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin schon sehr gespannt, wie die in der nächsten oder in den nächsten Jahren auch sich dann weiter so, wie sie weiter performen werden. Also da bin ich wirklich neugierig, ob sie da sich konstant halten können.
Okay. Ich hätte maximal eine 3 gegeben, weil sie am Ende einfach nichts geholt haben. Sie haben die entscheidenden Spiele verloren, wir hatten auch Verletzungen und haben im Final Four performt. Das hat Melsungen nicht gebracht. So, und von daher finde ich die 4 viel zu hart. Ich bin aber auch Fan. Es ist mein Verein, den verteidige ich gerne. Und Melsungen, ja, also eine 2, dafür ist am Ende nachher nichts Zählbares bei rausgekommen.
Was bekommt denn die SG von dir?
Also ich hatte jetzt erst eine 2- gedacht, aber eine 3+ wäre okay.
Ruven, was bietest du?
Ich gehe da ganz klar mit Rudi. Ich bin auch bei der 4. Also ich war kein Lehrer und schon ein paar Tage her, aber 4 ist mangelhaft, richtig?
Ausreichend.
Ausreichend.
Nee, ausreichend.
Ausreichend.
Ist noch ausreichend.
Ist, okay, 5 genau. Ist mangelhaft, okay. Ja, aber trotzdem bei dieser Skala 1-6, also dann gehe ich mit einer 4 und gehe auch ja in Großteilen mit der Erklärung, die Rudi da gerade geliefert hat. Also ja, Verletzungen brauchen wir, glaube ich, aber nicht drüber reden. Die hatte Kiel, die hatte Magdeburg. Ich glaube, Berlin tatsächlich die einzigen, die nicht so arg gebeutelt waren.
Sehr punktuell.
Also kein super Leistungsträger wie ein Simon Püttlik. Natürlich fehlt der dir 4 Monate. Trotzdem gewinnt die SG einen Titel, auch ohne ihn. Das war ein überragendes Wochenende. Ja, das ist ein Titel, aber der beschönigt ja sozusagen nicht die, und da will ich gar nicht davon sprechen, was man vielleicht erwartet hat, sondern was man gezeigt hat. Und das war nicht mehr als eine 4, wenn man mal diese ganzen Spiele, die Rudi gerade aufgezählt hat, und da kann man ja noch beibleiben.
Bietigheim, in der Bundesliga,
Eisenach.
Bundesliga also, würde ich mitgehen mit der
Genau, Mutter. Also so. Das es überwiegt bei mir aber so diese Gesamtbetrachtung, weil ja, European League, das ist ein Titel und will ich auch gar nicht irgendwie, und ich würde auch sagen, dass es schon im Viertelfinale losging mit zwei ja, schweren Spielen gegen GOG. Gummersbach ist natürlich auch ein starker Gegner, den man dann in der Hauptrunde hatte, aber trotzdem, das war ja das Final Four, was da schwierig war, und das hat die SG wirklich überragend gemeistert. Aber hört man auch, was selber der Anspruch war vor der Saison, dann bleibe ich auch bei einer 4.
Lydia, bist du eine strenge Lehrerin oder eher eine wohlwollende Lehrerin?
Also ich wäre da bei einer 3. Das zählt, glaube ich, als befriedigend. Also für mich hat es der Titel tatsächlich rausgerissen, weil sie da dann wirklich auf den Punkt geliefert haben an diesem Wochenende, was sie eben in der Bundesliga in vielen entscheidenden Spielen eben nicht geschafft haben. Aber ja, also versöhnlich gibt es nicht, ne? Als Note. Aber
stets also, bemüht.
Oha, ja. Das wäre zu hart. Das wäre ein bisschen hart, ja, aber also ich gebe Rudi da recht, dieses eben in der Bundesliga bei Spielen, wo man eigentlich dachte, das ist durch, da dann eben, da waren sie kopflos. Da fehlte ihnen die Struktur, da fehlte ihnen die Ruhe, die Cleverness. In solchen Momenten fehlte wirklich ein Jim Gottfriedsson auf der Platte, weil er da dann gerade auf der Bank saß, der das vielleicht anders entschieden hätte. Und da waren sie individuell nicht clever genug. Und dadurch haben sie viele unnötige Punkte liegen lassen in der Bundesliga. Aber unterm Strich ist es, denke ich, haben sie da eben dann nochmal gezeigt, was sie eigentlich können, wenn sie das, was sie als Potenzial haben, auf den Punkt auch bringen.
Ich meine, Flensburg ist eine von drei Mannschaften, die in der Bundesliga Berlin geschlagen hat. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Wir punktuell waren wir echt gut. Wir haben zweimal gegen Kiel gewonnen, wir haben Melsung zu Hause geschlagen, wir haben Berlin zu Hause geschlagen, haben aber auch dann teilweise eine Woche später eine desolate Leistung in Lemgo erlebt, wo man sagt, das ist dieselbe Mannschaft, die kann dir jetzt in einer Viertelstunde hier einen 9-1 oder 9-0-Lauf, den ich in Kassel miterleben musste gegen Melsung am Ende des Spiels, wie kann sowas passieren? Ich weiß es nicht. Also da ist man auch echt ratlos als Fan. Man guckt dann auch in Spieler in die Gesichter und die wissen selber nicht, was da gerade passiert. Und da brauchen wir irgendwie, ich glaube, einen anderen, vielleicht noch einen Spielertypen mehr, der irgendwo da mal einen Anker reinschlägt, wo man sagt, so jetzt ist hier erstmal Stopp und dann gucken wir weiter und dann müssen wir uns mal neu justieren in Spiel und nicht, dass uns einmal wieder 5-6 Tore weggehen, sondern dass maximal 2 oder 3 Tore und dass wir da irgendwo mal eine Notbremse reinziehen oder wie sagt man so schön, unser schlechtestes Niveau ist viel zu tief.
Ja, darüber wird ja in der Tat viel gesprochen.
Und ich habe mir auch mal die Abwehr angeguckt. Ich glaube, 4 Mannschaften sind schlechter in der Abwehr als wir. Wir haben zwar die zweitmeisten Tore geworfen, aber von der Tordifferenz hat Berlin doppelt so viel wie wir und Magdeburg hat nochmal 60 mehr als wir. So, das heißt, wenn wir jetzt irgendwann mal eine enge Saison wieder haben würden, dann würde auch die Tordifferenz mal entscheidend sein. Und
das mit so einem Torhüter wie Kevin Möller, der ja zwischendurch wirklich herausragende Spiele geliefert hat. Und wenn man sieht, wie viele Gegentore wir teilweise trotzdem eben
bekommen haben. Bin ich bei euch, also die Zahl der Gegentore ist zu hoch. Bei der SG muss man das natürlich schon nochmal in den Kontext der Angriffs- und Abwehrfrequenz setzen. Das ist die Mannschaft, die am schnellsten abschließt, die am meisten aufs Tor wirft, auch mehr als die Füchse Berlin sogar, dabei nicht so effektiv ist, aber dadurch natürlich auch die meisten quasi Angriffe, Gegenangriffe aufs eigene Tor bekommt. Aber ohne Zweifel muss man natürlich darüber sprechen. Ein Aspekt noch, den du gesagt hast, Roland, wir haben gegen Berlin gewonnen und so weiter. Es ist tatsächlich auch so, die SG ist in der isolierten Top-6-Tabelle auf Platz 3. Also wenn man da diese Duelle sich isoliert betrachtet. Das Problem waren wirklich
die kleinen Mannschaften.
Die vermeintlich kleinen Mannschaften. Ich habe auch Boy Mesenburg, den Beiratsvorsitzenden, nach dem Saisonende mal um eine Schulnote gebeten. Und er sagte, Note 3. Er würde die Eltern nicht zum Gespräch bitten, aber jeder soll bitte in den Ferien einmal sehr intensiv darüber nachdenken, was er besser machen könnte. Das fand ich ganz...
Das ist eine schöne Begründung.
ganz schön ausgedrückt. Und letztlich schwebt ja über allem diese grundsätzliche Frage, inwiefern ist ein Titel in der Lage, eine Saison zu verschönern? Roland, du hast dann ja auch gesagt, Bundesliga, ja, vielleicht vier, ne?
Ja, aber also und Pokal, da hatten wir auch schon im Oktober oder November, weiß ich gar nicht mehr, in Hannover ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. Das haben wir deutlich mit 7 Toren gewonnen. Hatten dann wieder das Lospech, zum nächsten Tabellenführer fahren zu müssen. Sind da knapp gescheitert. Also ich würde jetzt den DRB-Pokal und die European League fast gleichsetzen. Wenn man sich das Final Four am Ende anguckt, da kannst du dann Montpellier rausnehmen und dafür irgendeine deutsche Mannschaft reinschieben. Und Baling ist dann nun deutlich schlechter als Montpellier, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher, Bundesliga, ja, da waren wir zu oft zu fahrig, zu kopflos, gerade auswärts. Wir hatten vielleicht ein System, sind top gestartet in Lemgo und dann bricht das Kartenhaus zusammen, keiner weiß wieso. Und daran gilt es echt zu arbeiten. Und ob das jetzt nur an den Spielern liegt oder falsch gecoacht haben. Ich habe selber nie Handball gespielt, keine Ahnung, ich bin der absolute Zuschauerfan. Von daher ist es für mich vielleicht noch schwieriger nachzuvollziehen, was da jetzt wirklich passiert. Also klar, ich habe auch andere Mannschaftssportarten gemacht, Fußball, Volleyball. Aber da habe ich diese Phänomene jetzt so nie selber so wahrgenommen, dass das so viel in die falsche Richtung geht.
Rudi, hattest du das Gefühl, der Trainerwechsel, dass der die SG vorangebracht hat? Im Dezember wurde ja Nikolai Krieger.
Einmal noch ganz kurz, ich sage gleich was dazu. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich so mit dem Titel European League so ein bisschen fremde, ja. Also zum einen möchte ich dazu sagen, im Halbfinale, sind wir uns glaube ich alle einig, Kopf-an-Kopf-Duell gegen Melsungen mit einem überragenden Kevin Möller, der ja auch im Finale dann nochmal stark gehalten hat, wobei da die Mannschaft wirklich auch starke Leistung insgesamt gezeigt hat, gar keine Frage gegen Montpellier. Ich bin trotzdem der Meinung, dass, und das ist ja häufig auch der Anspruch im Verein, dass man schnell wieder in die Champions League will und dass man um die deutsche Meisterschaft mitspielen will. Wenn ich dieses European League Final Four sehe, dann ist das für mich nicht gleichzusetzen mit einem Champions League Final Four, bei weitem nämlich nicht. Also das ist nicht gleichzusetzen, sind wir uns glaube ich alle einig, aber ich finde es bei weitem nicht, denn wenn ich mir die Besetzung jetzt für das kommende Wochenende ansehe, ich glaube nicht, dass die SG, genauso wie der THW Kiel nebenbei gesagt, aktuell in der Verfassung wären, um dort mitzuspielen um den Titel. Das sehe ich überhaupt nicht. Das nochmal ganz kurz zu dem Titel in der European League. So schön der natürlich am Ende ist, wenn er da auf dem Briefkopf ist, aber man sollte dadurch irgendwie, finde ich, nicht den Fehler machen, dass man sagt, naja, wir haben den Titel gewonnen und jetzt ist die Saison dann so okay. Ich glaube, das bringt in der Fehleranalyse einfach eigentlich weiter. Und da sind wir dann vielleicht auch schon beim nächsten Thema, Trainerwechsel.
Wobei, Rudi, wenn ich einmal darf, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das passiert ist tatsächlich, also im Verein und in der Mannschaft. Also finde ich schön, Reederei habe ich da jetzt nicht so viel gesehen. Ich glaube schon, dass man da sehr kritisch mit sich umgeht und sich schon sehr bewusst ist, dass der Titel nice to have ist, aber jetzt die Bewertung nicht verändern darf. Oder hast du da ein anderes Gefühl?
Nein, ich habe nicht ein anderes Gefühl. Ich habe jetzt so bei uns jetzt hier in unserer Runde so das Gefühl gehabt, dass man gesagt hat, naja gut, ist ein Titel dabei gewesen, dann war das so okay. Wobei ich glaube schon, dass alle sich einig sind, dass der SG aktuell ein Stück weit fehlt. Ich glaube, das ist auch, wenn man auf die neue Saison dann schaut, ich glaube auch im Moment wird auch in der neuen Saison die Champions League Plätze schon noch ein Stück weit zu weit entfernt sein. Also ich sehe die SG in der kommenden Saison nicht unter den ersten beiden Vereinen, weil ich schon denke, dass Berlin und auch Magdeburg einfach da der Konkurrenz enteilt sind. Und wenn ich mal speziell Berlin mir anschaue, wie die sich Stück für Stück weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, die waren 21 Vierter, dann waren sie zweimal Dritter, dann letztes Jahr Zweiter und jetzt Meister. Wie lange es letztendlich gedauert hat, bis sie deutscher Meister geworden sind und wie kontinuierlich sich die entwickelt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt von 1 plötzlich mit diesem überragenden Gipfel, den sie da in ihren Reihen haben, dann plötzlich abrutschen und auf ein tieferes Niveau fallen werden. Und so ähnlich sehe ich es auch bei Magdeburg, die in den letzten 4 Jahren ja zweimal Vizemeister und zweimal Meister geworden sind. Also da fehlt, glaube ich, der SG ein Stück. Das wollte ich nur damit auch nochmal deutlich machen, dass ich denke, dass die SG schon eine Zeit lang braucht und ich bin gespannt, ob man die Geduld haben wird, auch das einzusehen und dass man eben länger braucht, bis man wieder zu den Top 2, und das ist ja immer der Wunsch natürlich, weil man dann auch Champions League spielt und um die Meisterschaft spielt, dass man doch eine Zeit lang brauchen wird, um das zu erreichen. Stichwort Geduld und vielleicht auch ein bisschen Stichwort Stil. Ich fand die letzten beiden Trainerentlassungen, die eine sehr stillos mit Mike Machulla und die andere fand ich überstürzt mit Nikolai Krikau. Ich habe auch keine Weiterentwicklung jetzt gesehen innerhalb der Mannschaft, aber das ist eine Betrachtung von außen. Ich bin nicht beim Training dabei und ich glaube, nur wenn ich beim Training dabei wäre oder wer beim Training dabei ist, der kann das dann auch wirklich beurteilen, was jetzt mit Aleš Pajovic sich weiterentwickeln kann. Aber natürlich betrachte ich, wie alle anderen auch, die Ergebnisse und die Spielweise und die Spiele der SG. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht den großen Unterschied gesehen. Und ich habe den letzten Trainerwechsel genauso wie den vorletzten zumindest vom Zeitpunkt her nicht, und den letzten habe ich gar nicht verstanden, weil, wie gesagt, da hat sich irgendwie für mich erstmal nichts weitergetan, und ich finde auch, man hat das ja so ein bisschen mit einer menschlichen Komponente und einer ehrlichen Komponente verkauft, dass man ihn dann nach dem Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen, nach dieser Niederlage, dann sofort entlassen hat und nicht erst in der Winterpause. Ich fand, das war aus meiner Sicht wirklich eine überstürzte Handlung und keine, die aus menschlicher Perspektive gezogen wurde.
Was sagt die Fanseele dazu?
Wann ist eine Trainerentlassung ein perfekter Moment, Rudi? Ich glaube, den gibt es einfach nicht.
Den perfekten Moment, weiß ich nicht, ob es den gibt. Das muss man von Fall zu Fall sehen. Aber der bessere Moment auf jeden Fall wäre gewesen, denke ich, noch die Spiele abzuwarten, die man bis Dezember dann gehabt hat. Und dann zu überlegen, so, jetzt machen wir eine Analyse, wir haben ein paar Tage Zeit, bis die Weltmeisterschaft zu Ende ist, und Anfang Februar gehen wir entweder mit dem gleichen Trainer rein oder wir gehen mit einem anderen Trainer rein. Das wäre für mich der bessere Zeitpunkt gewesen. Mir tat auch extrem, jetzt bin ich mal im menschlichen Bereich, Anders Eggert leid, der dort plötzlich da auf dem Cheftrainersessel saß und sich dort merklich, fand ich zumindest, unwohl gefühlt hat. Selbst nach dem Sieg gegen Berlin habe ich bei ihm kein richtig fröhliches Gesicht gesehen, eher eine ganz, ganz große Erleichterung. Und am Ende des Tages, wenn man sich die Spiele nach der Krikau-Entlassung bis zur Winterpause anschaut, waren das ja auch nicht Ergebnisse, wo man sagt, wow, ja, also diese sofortige Entlassung, Stichwort beim Fußball heißt es ja mal neuen Impuls setzen, den habe ich dort, oder den erkennen wir, glaube ich, alle nicht, ne? Also es war dann der Sieg gegen Berlin, es war die Niederlage in Melsungen im Pokal, es war das Unentschieden beim HSV und es war dann am Ende der klare Sieg gegen Bietigheim. Also das hätte ich Nikolai Krikau genauso zugetraut. Und ich glaube, das wäre für mich der bessere. Ob es der perfekte ist, weiß ich nicht. Das weiß man immer erst in der Nachsicht, welcher vielleicht der perfekte Moment ist, und selbst da wahrscheinlich nicht. Aber es wäre für mich auf jeden Fall der bessere Moment gewesen, dann zu sagen, wir analysieren in Ruhe und nicht eine Nacht oder wie auch immer das jetzt dort stattgefunden hat. Man hat sicherlich vielleicht schon länger analysiert, aber ich hätte trotzdem den 27. Dezember abgewartet.
Ja, ich glaube auch, dass der Zeitraum jetzt nicht nach Rhein-Neckar-Löwen war. Rhein-Neckar-Löwen war das der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Weil ich denke mal, auch schon der ERF-Pokalsieg im Jahr zuvor hat ein bisschen die Saison auch gerettet und ein bisschen geschönigt und vielleicht auch den Job von Nikolai Krikau gerettet. Und diese abgeschlossene Saison ging gut los und dann kamen die ersten Prüfsteine und dann haben wir wieder gewackelt. Und ich glaube, das war vielleicht den Entscheidern irgendwann mal zu viel. Und ja, du hast ja auch gesagt, in Hannover haben wir da die Punkte hergeschenkt. Wir haben zu Hause Magdeburg das Spiel dann doch nicht gedreht, obwohl es ganz gut aussah. In Gummersbach die 2-Tore-Führung verschenkt. Das war dann vielleicht am Ende dann schon zu viel, weil man weiß ja auch, wenn man guckt auf die Tabelle jetzt, 10 Minuspunkte darfst du haben als Meister, lieber einstellig bleiben, und wenn du dann schon 5-6 Punkte so einfach weggeworfen hast, dann wird das Ziel verdammt schwer zu bekommen.
Also, dass das keine gute Saison bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, war, das ist, glaube ich, klar. Also ich habe selber, und du hast ja gerade nochmal, Ronald, gesagt, was da an Spielen enttäuschend gelaufen ist und vor allem, wie sie enttäuschend gelaufen sind. Aber genauso gut kann man sagen, da waren schon ein paar Highlights. Du hast ja auch zum Beispiel den Pokalsieg in Hannover, das Achtelfinale, angesprochen. Ich erinnere mich an das wirklich richtig, richtig gute Spiel in Kiel mit diesem super Sieg nach einem frühen Rückstand, wo ich dachte, boah, also da spielt der THW heute aber einen richtig guten Handball. Und wie ruhig und abgeklärt Flensburg sein Ding dort durchgezogen hat, also da habe ich wirklich selten so eine starke Leistung gesehen. Gar keine Frage, es gab schlechte Spiele, aber es gab genauso gute Spiele. Das THW-Spiel war für mich auch ein Spiel, das auch der Trainer, wo der Trainer einen großen Anteil hatte, dass wir das gewonnen haben. Also gar keine Frage, es war bis dahin nicht alles perfekt bis zu den Rhein-Neckar-Löwen und trotzdem war mir das zu wenig, um gleich einen Trainer da zu entlassen.
Und wir kommen immer wieder darauf zurück, die höchste Höhe dieser Mannschaft, die ist extrem hoch. Ihr Problem ist, dass die Tiefen zu niedrig sind. Und Rufen, das war ja der Zeitpunkt, als du das erste Mal in dieser Saison zu Gast war, nach dieser Woche mit dem Pokalspiel in Hannover und dem Derby in Kiel. Und wir haben natürlich, da habe ich dich, glaube ich, ein bisschen früher gefragt, ob du Zeit hast als dieses Mal. Wir haben natürlich vorher auch eine Unsicherheit gespürt, ne? Wo stehen wir nach dieser Woche? Dann war natürlich die Stimmung total positiv, weil das echt zwei verdammt starke und souveräne Spiele waren der SG. Und dafür sind wir heute zusammengekommen, ne? Um zu diskutieren, nichts schön zu reden. Rufen, wie ist es denn aus deiner Sicht? Hat der Trainerwechsel was gebracht? Vielleicht baue ich das Wort schon ein. Hat er schon was gebracht?
Also auch das, was Rudi gerade sagte, dieses Spiel in Kiel, das hat Nikolai Krikau mit seiner Taktik damals oder auch der Aufstellung mitgewonnen. Und da hatte ich so das Gefühl, das waren dann so die ersten Wochen, in denen ich auch wieder zurück war und die SG wieder intensiv beobachtet habe. Und nach ein bisschen Auf und Ab bei dem einen oder anderen Spiel, aber noch nicht so ganz große Ausschläge, hatte ich da das Gefühl, okay, jetzt hat der Coach die Mannschaft und jetzt hat er sie auch in eine Spur gebracht. Jetzt kann es nur besser werden. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, Simon Püttlik hat da noch gespielt. Und also da hatte ich wirklich so das Gefühl, okay, die SG hat sich gefunden mit dem Trainer in seiner zweiten Saison und jetzt kann das auch wirklich was werden. Und dann kamen ja wieder so extreme Leistungsabfälle danach dann auch. Und auf die Frage, Trainerwechsel schon was gebracht? Also ich glaube, oder erstmal nein, glaube ich erstmal nicht, wenn man sich die reinen Ergebnisse anguckt. Nikolai Krikau hat einen höheren Punkteschnitt pro Spiel, 1,57 zu 1,48 von Ales Pajovic. Also erstmal nur, das ist ein Fakt, so. Dann die Ergebnisse haben wir schon drüber gesprochen. Beim Pokalspiel war Krikau gar nicht mehr Trainer. Also da ist dann Anders Eggert rausgeflogen, wenn man so will. Unter Pajovic hat man den Titel geholt, den Krikau ein Jahr vorher aber auch gewonnen hatte. Und das hat ihm nicht nachhaltig Ruhe zum Arbeiten gegeben. Das wünsche ich Ales Pajovic, wo wir auch beim Thema Geduld sind, weil man ja seine Arbeit, glaube ich, frühestens nach einer ganzen Saison ernsthaft beurteilen sollte und kann. Der Trainerwechsel hat an dem Punkt was gebracht, finde ich. Pajovic hat Ruhe reingebracht. Nicht nur, weil er da ganz ruhig an der Seitenlinie steht, sondern es ist ruhiger geworden im Verein. Es ist mein Gefühl. Aber ich sage trotzdem, der Trainerwechsel, die Freistellung von Nikolai Krikau, ist für mich nach wie vor unnötig gewesen. Man hat sich selber als SG in diese Situation gebracht. Die Verantwortlichen haben den Trainer freigestellt. Dann brauchte man einen neuen Trainer und da ist Pajovic sicherlich eine gute Lösung geworden. Also man hat ihn ja ganz offensichtlich nicht sofort in der Schublade als Plan B gehabt, denn die Suche war ja relativ lang, der hat sich den ganzen Januar hingezogen. Man hat ihn dann gefunden und dann, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie auf der menschlichen Ebene, sondern das rein handballfachliche, finde ich, ist das eine gute Lösung. Vielleicht, und das werden wir erst in 2-3 Jahren sagen können, ist es nicht der große Wurf gewesen. Vielleicht ist es das aber auch, wenn da eine ähnliche Entwicklung stattfindet wie in Berlin. Rudi hat das ja gesagt. Also von daher, ich finde, man hat sich selber in eine Notlage gebracht, hat dann aber eine gute Lösung gefunden.
Lydia, würdest du sagen, man hat das zweite Halbjahr jetzt auch mit einer gewissen Nachsicht betrachtet, aufgrund der verschiedensten Faktoren, die da zusammengekommen sind? Kaum Zeit, schwieriger Zeitpunkt, eine Mannschaft zu übernehmen. Verletzungspech, aber wie ich auch finde, was in der zweiten Saisonhälfte sehr deutlich wurde, ich finde, da waren auch ein paar Spieler, denen man schon angemerkt hat, die bräuchten mal eine Pause. So, da waren aus meiner Sicht ein paar Leistungsträger, die ihr Niveau einfach nicht mehr erreicht haben. Also in diese Gemengelage ist ja Aleš Pajovic reingekommen.
So, mein erster Eindruck war tatsächlich, was Ruven ja sagte, er hat Ruhe reingebracht. Also das ist das, was für mich am meisten, also er strahlt Ruhe an der Seite aus. Und ich finde, auch die Mannschaft strahlt mehr Ruhe aus. Also und unter Krikau war es ganz oft, wir rennen. Und das ist nicht mehr so intensiv. Und ja, aber die reinen Zahlen haben sich jetzt dadurch nicht, also sie hatten immer noch Ausreißer nach oben und Ausreißer nach unten. Das hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Und ich denke, das ist seine große Aufgabe, dieses Grundniveau zu heben und diese, sage ich mal, völligen Blackouts, dass die Mannschaft es auch schafft, sich da selber wieder rauszuholen. Ich glaube, das ist die ganz große Aufgabe für die neue Saison. Und da hoffe ich, dass die SG eben die Geduld hat, dass er auch die Zeit hat, das mit der Mannschaft sich zu erarbeiten. Also für mich war die Entlassung von Krikau völlig überraschend und völlig unnötig und total überstürzt.
Es ist auch so ein bisschen mein Gefühl, so auch bei meiner Bewertung jetzt im zweiten Halbjahr, dass es schon so eine Art Welpenschutz gab irgendwie. Ich nenne das jetzt einfach mal Welpenschutz. Aufgrund dieser verschiedenen Dinge.
Würde ich auch so sehen.
Aber da ist natürlich, ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt, wie wir die SG sehen nach der Sommerpause, wenn Spieler wie Golla, Jürgensen, Kekulöke auch mal vom Kopf alleine, körperlich ist ja das eine, aber auch vom Kopf alleine mal wieder runtergekommen sind und irgendwie neue Energie sammeln konnten und da auch wieder motiviert reingehen. Was mich sehr positiv überrascht hat, zumindest ist es das, was ich so vernehme, Rufen aus der Mannschaft. Vielleicht vernimmst du andere Sachen. Das ist schon sehr positiv gut angekommen, wie er die Mannschaft übernommen hat. Also er hat das schon geschafft, obwohl man ja jetzt hätte meinen können, Nikolai Krikau hatte eine enge Verbindung zu vielen Spielern, dass die da irgendwie nicht mitziehen so, oder erstmal keine Lust haben. Aber das hat er schon sehr gut geschafft, die Mannschaft dahinter sich zu bringen.
Ja, genau, also teile ich den Eindruck. Ich glaube, sein Vorteil war natürlich, dass die, sag ich mal, die sehr eng mit Krikau waren, das waren ja überwiegend die Dänen, die haben dann ja erstmal einen Monat rot-weißen Jubel gehabt im Januar. Die sind Weltmeister geworden, die konnten erstmal Verein und alles hinter sich lassen irgendwie und haben einen Monat lang eine große Party gefeiert und sind dann professionell genug, dass sie auch gesagt haben, okay, das ist passiert, das fanden wir auch bestimmt nicht gut, dass Nikolai Krikau entlassen wurde. Aber wir sind ja noch hier und wir haben nach wie vor Ziele mit dieser Mannschaft. Also da waren ja auch Spieler, die dann ihre Verträge gerade lange verlängert hatten oder dann auch lange verlängert haben noch. Die haben dann ja dem neuen Trainer eine Chance gegeben, eine ehrliche Chance gegeben. Und das war ja auch nur gut, denn nur so konnte es dann ja eben mit einem Titel in Hamburg funktionieren. Also an diesem Wochenende haben die sich ja als Gruppe dann wirklich zusammengerauft oder da haben sie es ja dann gezeigt, dass sie es können. Und das ist dann ja jetzt eben die Geschichte, jetzt ist er da und das ist jetzt abgehakt, sage ich mal, das Alte. Jetzt genau wird es halt spannend zu sehen sein in der neuen Saison, wie schafft er es, diese ja doch auch teilweise schon erneuerte Mannschaft dann ab Sommer, wie schafft er da eine neue Gruppendynamik, eine neue Hierarchie, all diese Dinge und wie kann er sich dann selber einbringen? Es waren ja auch Spieler dabei, die gesagt haben, und das hat er selber auch gesagt, er hat jetzt nicht in der Kürze der Zeit ganz viel verändern wollen, ganz bewusst nicht, sondern hat auf diesem Grundgerüst erstmal weiter gebaut, an einigen Stellen geschraubt, bisschen Tempo raus, bisschen weniger überhastet, sage ich mal. Das hat man ja schon gesehen. Er hat 7-6 spielen lassen. Also so ein bisschen hat er ja schon was angefangen. Und das gilt es ja für ihn dann jetzt weiterzubauen. Und dann, genau, muss man halt gucken, wie das fruchtet.
Ich möchte noch, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, noch eine Sache auch zu Ales Bajovic sagen. Also ich finde auch menschlich, guter Typ. Ich glaube auch, er hat Ruhe reingebracht. Und ich glaube auch, dass Ruhe im Umfeld bei der Mannschaft selber in der Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Ich stelle aber mal die These auf, Ruhe auf dem Spielfeld, in dem Sinne ruhiger Trainer und wir sind jetzt hier mal ruhig und wir nehmen auch mal einen Rückstand meinetwegen ein bisschen gelassener hin, ist vielleicht gar nicht mal so richtig. Ich finde, Ruhe ist vielleicht falsch, weil mit Ruhe haben sie mit 5 gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren. Haben sie, was waren es, mit 9 gegen Bietigheim hinten gelegen. Mit 8 gegen Magdeburg verloren und. Also da waren ja viele Spiele dabei. Da habe ich einen ruhigen Trainer gesehen. Alles schön und gut, aber da habe ich mich gefragt, ist jetzt Ruhe wirklich das richtige Rezept? Müssten wir da nicht immer, oder müsste die SG nicht da jemanden haben, der Feuer versprüht? Ja, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich will nur mal diese These aufstellen, dass Ruhe in gewissen Bereichen sicherlich ganz wichtig ist, vor allem mit Hinblick, als er dann kam und dort eine Mannschaft war, die sicherlich auch unruhig war und das Umfeld sowieso. Und ich glaube aber auf dem Spielfeld bzw. am Spielfeldrand kann es gut sein, dass man da keine Ruhe versprühen sollte oder nicht versprühen darf.
Und genau das finde ich unheimlich schwer zu bewerten, weil ich weiterhin nochmal auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten sehe in diesen letzten Saisonwochen. Ja, er war 4 Monate Trainer, das ist keine kurze Zeit. Aber ich finde schon, dass es wirklich sehr viele Einflüsse gab, die die Arbeit für ihn erschwert haben. So, ohne jetzt irgendwas schönreden zu wollen, Rudi, aber ich versuche wirklich, mich sehr frei zu machen eigentlich von dieser Saison und bin einfach sehr, sehr gespannt, was da nächste Saison angeboten wird. Und um das dann auch wirklich richtig zu bewerten. Genau.
Da bin ich auch voll bei dir. Also ich wollte das auch mehr als These aufstellen. Also ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht liege ich da auch falsch oder ist meine These nicht richtig. Aber da bin ich eben auch sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird mit Ales Bajovic. Ruben hat es gesagt, vielleicht wird er scheitern, vielleicht wird er Erfolg haben. Brauchen wir für die SG Letzteres, aber ganz sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Ich meine, gut, wer kann sich sicher sein, aber ich
ja, wenn das, Rudi, wenn das einer kann, dann du.
Nein, also ich bin da wirklich extrem gespannt, wie es weitergeht und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich diese Ruhe, die der Trainer ausstrahlt, die ja wirklich auch sehr, sehr angenehm ist, gerade in dieser Zeit bei der SG, wo die letzten beiden Jahre ja doch eher etwas enttäuschend waren, ob sich das auch vor allem längerfristig, sprich eine gesamte nächste Saison auf das Umfeld ausstrahlt. Da bin ich sehr, sehr neugierig.
Unsere Zeit ist schon recht weit fortgeschritten, weil Rudi sehr viel redet. Ich möchte euch gerne noch um 10 Minuten eurer Zeit
vielleicht mein Gehen oder am Beruf liegen.
um 10 Minuten eurer Zeit bitten. Ich glaube, wir haben jetzt schon einiges gehört und rausgearbeitet, was nicht gut war und was passieren muss. Ein großes Thema in den letzten Wochen war ja auch immer dieses Thema Symbiose, Fans, Mannschaft. Lydia, wie bewertest du eure Unterstützung, die ihr der SG in dieser Saison geben konntet? Denn auch da gab es ja, glaube ich, eine selbstkritische Reflexion, jetzt nicht Wikinger intern, sondern grundsätzlich auch zur Stimmung in der Halle, ich glaube zur Nordtribüne auch als Epizentrum dieser Stimmung. Wie sind da so eure Wahrnehmungen?
Also die Top-Spiele waren top. Also da war die Halle da, da ist der Funke übergesprungen, da hat die Mannschaft das Publikum hochgefahren, das Publikum die Mannschaft hochgefahren, da passte das alles. Aber eben die Spiele, wo es halt nicht so lief, gegen die unteren, da war es mir oft zu ruhig in der Halle. Und da war auch zu wenig Wechselwirkung, hatte ich manchmal das Gefühl. Und also wir sitzen jetzt ja beide auf der Süd und da kam auch oftmals nichts an. Also da war wirklich, also jetzt Extrembeispiel war jetzt gegen die Recken, da schalten dir die Ohren von denen ihren Trommeln, da hast du von der Nord nichts mehr gehört. Und da war mir in manchen Spielen, also wo es eh schon nicht gut lief, kam mir zu wenig. Aber es kann ja auch nicht immer nur die Nord sein. Also man hat auch auf den beiden Haupttribünen ist halt manchmal noch weniger als nichts.
Na gut, gegen so eine Trommelstimmung anzukommen, ist natürlich auch wirklich schwierig, ein bisschen undankbar. Das ist ja auch oft bei Auswärtsspielen, glaube ich, erlebt, wenn eigentlich im Auswärtsblock eine gute Stimmung ist, man muss das erstmal schaffen, dann gegen Hallen, wo auch mehr Musik gespielt wird, eine lautere Musik gespielt wird, anzukommen. Roland, wie ist deine Meinung?
Ja, es gibt natürlich so Spiele, wo es nicht läuft. Oder andersrum, die Top-Spiele, wo es klasse läuft, super Stimmung. Wenn wir gegen Magdeburg hinten liegen und das ist noch alles drin, läuft das auch. So, da ist der Glaube da. So, jetzt nehmen wir mal das Eisenach-Spiel. Da haben wir eigentlich gut geführt, aber es war so, das plätscherte vor sich hin, das Spiel. Und am Ende so, auf einmal zack, da war das Unentschieden da. Jeder guckte sich komisch an, so, aber dann fragt man sich als Fan auch selber, war ich jetzt so euphorisch wie gegen Berlin? Nein, war ich nicht. Ne, wenn man die Haupttribünen anguckt, beide Längsseiten, ja, die nehmen dann so einen Sieg gegen Eisenach halt selbstverständlich hin, aber auch die kommen ja her, gerade in unserer Situation, wo wir sind, Spieler sind teilweise überspielt, wir haben Verletzungssorgen, die zweite Reihe passt nicht so komplett, auf einmal sticht uns Eisenach hier einen Punkt weg. So, und da kommt von den Fans dann doch zu wenig insgesamt. Oder von der Halle, ich will jetzt nicht die Fans sagen, von der Halle insgesamt, war das, wenn man jetzt mal Lautstärke-Dezibelmeter da nehmen würde, das war eher mau, wenn man das vergleicht mit dem Heimsieg gegen Berlin. Um jetzt nicht das Derby zu nehmen.
Weil also willst du sagen, so ein bisschen wie in der Mannschaft, die höchste Höhe ist ja, sehr hoch
und auch sagen, ja,
das Grundniveau könnte höher sein.
Das Grundniveau könnte höher sein, auch gegen Stuttgart oder gegen Wetzlar, das ist einfach anders. Man merkt das ja schon, wenn man in die Halle reinkommt. Das ist einfach diese Elektrizität, oder wie man das sagt, was so in der Luft ist, das ist ein anderes Gefühl. Auch bei uns Fans. So, und es ist dann schwieriger, ein Spiel gegen Eisenach, dass es zündet, als jetzt, wenn es Berlin ist. Weil da hat man so seine Spezies, die man dann auch auspfeift oder wo man da die Aktion dann anders bewertet, als wenn jetzt Grigitsch das 13. Tor reinhämmert. Ja,
Wird denn tatsächlich Erfolg vielleicht als zu selbstverständlich mittlerweile in Flensburg wahrgenommen?
Ich glaube teilweise ja. Also ich habe angefangen, das war die Abstiegssaison 92-93. Da war man froh über jeden Punkt, den man zu Hause geholt hat. Das hat sich ja in den letzten 25 Jahren total gewandelt. Jetzt ist man ja sauer, wenn man mal einen Punkt zu Hause abgibt und wehe, man verliert. Also wir haben jetzt, glaube ich, fünf Punkte abgegeben zu Hause. Ist eigentlich schon zu viel für unsere Ansprüche. Und ich glaube einfach, dass man mit einer hohen Selbstverständlichkeit in die Halle geht und sagt, wir gewinnen. So, und heute schießen wir die mal ab, Stuttgart. Machen wir mal 10 Toren weg. So, aber dann läuft das nicht so und dann kommt das so irgendwie auch nicht wirklich in Schwung. Und wenn jetzt dann auch so von der Mannschaft nicht gerade ein Feuerwerk gezündet wird, dann ist es auch doch manchmal sehr, sehr still in der Halle, das stimmt.
Man lässt sich so ein bisschen bespaßen, sage ich jetzt mal. Und wenn dann halt nicht so viel Spaß auf der Platte ist, dann passiert irgendwie nicht so viel, hat man manchmal das Gefühl, ja.
Nehmen wir mal ein Extrembeispiel, diese Viertel vor neun Spiele in der European League, halbvolle Halle. Man kommt da abends um Viertel vor acht in die Halle, hat einen langen Arbeitstag hinter sich und dann noch Handball. Ist manchmal auch ein bisschen wie Arbeit. So, und das ist dann eher dieses Nachsitzen, als dass es eine Belohnung ist.
Und ja, ich meine, Euroleague sowieso. Und ja, natürlich ja. Nochmal eine Sonderbetrachtung.
Aber das merkt man ja auch an sich selber. So, und wenn dann doch jetzt Kiel Viertel vor neun kommen würde, da wäre der innere Level bei einem ja viel höher, als wenn jetzt Barnik Kavina kommt, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber es ist normal leider so über die Jahre gewachsen. Wir sind also keine Abstiegstruppe mehr. Wir sind eine Spitzenklasse-Mannschaft oder wollen es sein. Und da sind die Ansprüche höher und das ist bei den Fans leider auch mitgewachsen innerhalb dieser Zeit oder über diese 30 Jahre jetzt.
Rufen, wie hast du das in der Beobachterrolle gesehen? Ich meine, es ist so, ihr seid das beste Beispiel, ihr beiden. Ihr seid auch, glaube ich, europäisch sehr rege mitgefahren. Wart, ja, wo auch immer die SG überall war, in Tatabánya, in Kavina, in Sesvete und so weiter und so fort. Das heißt, die Unterstützung ist ja immer da. Und das haben die Spieler ja auch jetzt auch gerade Richtung Saisonende sehr häufig nochmal betont. Die waren zum Beispiel nach dem Spiel in Potsdam, wo die SG-Fans ja im Prinzip die Halle dominiert haben, die zugegebenermaßen nicht sehr groß war. Die waren ja sehr, sehr begeistert und sehr, sehr dankbar. Trotzdem diese Selbstkritik rufen, wie hast du das?
Also ja, ich kann das unterschreiben, was ihr sagt, dass klar, gegen Kiel, Magdeburg, so die großen Spiele, da ist die Stimmung natürlich viel aufgeheizter, viel, also ich liebe das Derby immer, weil da ist, die Türen gehen auf, 90 Minuten vorm Spiel, die Stehtribüne ist voll und dann ist schon Alarm irgendwie. Dass das nicht jedes Mal so sein kann, ist, glaube ich, auch klar. Ich finde ja trotzdem bemerkenswert, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, aber ich glaube, in den letzten beiden Jahren ist der Zuschauerschnitt nach oben gegangen. Also gefühlt in dieser Saison war fast jedes Heimspiel ausverkauft in der Bundesliga. Ja. Mhm. Dauerkartenverkäufe waren ja wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen mehr dann als die Jahre davor. Anfangs nach Corona hieß es ja so, ja, jetzt sind die Leute hungrig und wollen wieder Events haben und haben dann irgendwie Handball geguckt. Aber man kann ja irgendwie sagen, zwei nicht so gute Jahre haben jetzt nicht dafür gesorgt, dass deutlich weniger Fans in die Halle kommen, eher im Gegenteil. Das weiß ich nicht, sind das andere Fans, ist das inzwischen auch so ein Event-Publikum geworden, das weiß ich nicht. Das könnt ihr besser sagen, aber das ist, glaube ich, kann man mit Zahlen belegen irgendwie. Aber ich sitze da halt nicht als Fan, als Trommler und kann dementsprechend nicht sagen, gebe ich mal mehr, gebe ich mal weniger. European League gebe ich euch zu 100% recht. Also diese Anwurfzeiten, die sind auch zum richtigen Arbeiten dann eine Vollkatastrophe, wenn man schon einen langen Tag hatte. Das weiß ich auch nicht, was das soll. Da hat die SG, glaube ich, mit den Gegnern in diesem Jahr oder in dieser Saison noch großes Glück gehabt. GOG war voll, Gummersbach war relativ voll. Ich glaube, selbst so Spiele wie gegen Toulouse und das letzte Vorrundenheimspiel, die waren ja relativ gut besucht im Vergleich zu Jahren davor. Also man hat da auch schon mal unter 1.000 Leute in der Halle gehabt.
Ja, das war ganz schlimm. Aber da haben die auch gut an der Preisgestaltung was gemacht. Und auch diese Jugendkarten. Und dann war ein Spiel, glaube ich, auch in den Herbstferien. Und dann passt das natürlich auch super. Und ich glaube, dieses Jahr hatten wir auch nur ein spätes Spiel und die anderen waren alle 18:45. Das, glaube ich, das ist auch nochmal für 500, 600 Zuschauer bestimmt gut, die frühere Anwurfzeit.
Aber festhalten können wir, also die Verbindung ist speziell, so zwischen Verein und Mannschaft.
Ja, also ich denke mal, so ein gewachsenes Fanpublikum und auch mit dieser Intensität haben wir höchstens noch in Magdeburg vergleichbar. Kiel ist Kiel, die haben ihre reservierten Fans, die auch eher so schwer aus sich herauskommen. Berlin ist ein totales Eventpublikum, genau jetzt wie in Mannheim, in Hannover, da sieht man die mit den Klatschpappen da rumhämmern. Und das finde ich gut, dass es in Flensburg ist, es ist eine ehrliche Stimmung. So eine ehrliche, authentische Stimmung und gerade bei den Spitzenspielen ist das, glaube ich mal, weltweit fast einzigartig.
Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn jetzt ein kleines Spiel ist, so wo die Leute einfach nicht so angezündet in die Halle kommen und dann gibt das Spiel vielleicht auch nicht so viel her. Da hast du natürlich dann in anderen Hallen die Klatschpappen und den Hallen-DJ und dann hast du die entsprechende Lautstärke. Die große Frage ist, möchtest du das? In Flensburg ist das nicht gewollt. Das finde ich persönlich sehr schön. Und dann ja, muss man das vielleicht aber in Kauf nehmen, ne? Dass es dann auch einfach mal ein bisschen ruhiger ist.
Genau, vom Dezibel ist wahrscheinlich Hannover, wenn die gegen Kiel gewinnen, genauso laut, als wenn sie gegen Eisenach zu Hause Unentschieden spielen. Weil da einfach der DJ so gut auflegt und die Bässe so hochhämmert. Also in Hannover, auch als wir im Sonderzug da waren, 1.000 Leute da, man war kaum gehört, weil diese großen Musikanlagen einen einfach völlig übertönen. Und das ist ja bei großen Events jetzt in Köln beim Final Four nicht anders oder auch bei der European League in Hamburg, wobei die das ja schon besser gemacht haben als in Köln, fand ich. Also da haben die sich ein bisschen zurückgenommen und auch die Wechselgesänge Flensburg-Handewitt haben wir in Hamburg gut hinbekommen, was in Köln noch nie möglich war.
Ja.
Wenn ich ganz kurz mal wieder, Janik, dazwischengrätschen kann und meinen Senf dazugeben kann. Als
unbedingt, Rudi.
Ich mach's mal wieder auf lehrermäßig. Glatte 1 fürs Publikum. Ihr habt das schon angesprochen. Halle fast immer voll. Ich habe heute gesehen von der HBL 99,4% war Auslastung die zweitbeste nach Magdeburg. Die haben 100%. 99,4 ist fast 100. Nein, ich finde, also erstmal großes Lob an den Verein. Keine Klatschpappen, finde ich klasse. Es soll ein bisschen Fankultur geben und ich finde, da Klatschpappen sind für mich keine Fankultur. Ich finde, es auch in Ordnung, wenn gegen Berlin und gegen Kiel und Magdeburg die Halle brennt und es gegen Wetzlar vielleicht die Leute nicht so brennen. Das ist, finde ich, komplett menschlich und alles in Ordnung. Und ich finde, ich habe mich die gesamte Saison fand ich einfach überragend, wie die Mannschaft unterstützt wurde. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn mal gegrummelt, vielleicht auch mal gepfiffen wird, wenn eine schlechte Leistung da war. Weil das ist auch ein Zeichen der Leidenschaft, die die Menschen, die in der Halle sind, zeigen dann. Man ist enttäuscht von dem, was man sehr lieb hat. Und das zeigt man da. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich gebe da auch Roland vollkommen recht, was teilweise auswärts passiert, ist für mich eine zweitklassige Dorfdisco, wenn ich das mal ein bisschen überspitzt so sagen kann. Das hat nicht mehr viel mit Sport und mit Fankultur zu tun. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Diese Entwicklung sollte man unbedingt stoppen oder überdenken. Denn es ist schon echt bedenklich, wenn Fans nicht mehr zu hören sind, weil nur noch der DJ die Halle dominiert. Das kann einfach nicht sein. Also von daher, ich finde die SG-Fans wirklich sehr beeindruckend. Das war von denen eine sehr starke Saison.
Also in Hamburg beim Final Four, wir saßen ja, die Pressetribüne war von eurem Block sozusagen auf der anderen Seite, also gegenüber. Man hat euch sehr wahrgenommen. Ihr wart natürlich zahlenmäßig, auch gerade am Finaltag, dann glaube ich nochmal deutlich in der Überzahl, den Franzosen gegenüber zumindest. Ich fand, das war schon eine sehr, sehr gute Stimmung und unterstreicht ja so ein bisschen dieses, dass ihr auswärts auch, klar, Hamburg ist nicht so weit, aber das, da wart ihr schon sehr dabei. Ja, und das finde ich auch gut. Und übrigens, Jim Gottfriedsson, und das passt zu dem, was du gesagt hast, hat bei mir im Interview gesagt, neben Flensburg natürlich die beste Auswärtshalle, und darum wollte er auch unbedingt gerne nochmal da spielen, ist in Magdeburg gewesen. So, dass auch als Gegner die tollste Atmosphäre, also die er erlebt hat. Und der hat ja nur ein paar Spiele gemacht, wie wir wissen.
Das stimmt. Das stimmt. Mit der Note 1 können wir die Folge, mit der Note 1 für die Fans, können wir die Folge sehr, sehr gut beenden. Welche Note die Folge dann am Ende bekommt, das müssen wir sehen. Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Angefangen bei Rudi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank auch für deine kritischen Worte.
Sehr gerne, hat auch Spaß gemacht.
Das freut mich. Liebe Grüße nach Kiel an Rudi. Ruven, vielen Dank an dich, dass du nach dem Fußballtraining noch hier vorbeigekommen bist.
Sehr gerne.
Es war, glaube ich, mal wieder nicht deine erste Podcast-Aufnahme in dieser Woche.
Das stimmt. Jetzt kommt mein Werbeblock. Ne?
Jetzt kommt dein Werbeblock, den du wieder reserviert
hast. Ich habe einen Vodcast schon aufgenommen in dieser Woche. Wir haben mal wieder was Neues, Verrücktes versucht. Ist noch gar nicht raus, erscheint Mitte der Woche, geht ausnahmsweise mal nicht um Handball, geht um einen neuen verrückten Sport, High Rocks heißt das. Da ist die Weltmeisterschaft am Wochenende, da sind ein paar Flensburger am Start, Flensburgerinnen auch, und da habe ich mir einen rausgepickt. Ist auf Dänisch, ich weiß, das ist für den einen oder anderen eine Hürde, aber lohnt sich trotzdem bei Flensburg, wie es mal vorbeizuschauen.
Name des Podcasts und wo findet man ihn?
Den findest du am Kiosk, hätte ich fast gesagt, im guten Podcast-Handel, also bei Spotify, Amazon, Apple und so weiter, auf unserer Homepage bei Flensburg Avis. Und ja, Möller und Fleet heißt das gute Stück, Sport or Spin, übersetzt so viel wie Sport und ein bisschen rumspinnen, das, was wir hier auch gemacht haben.
Sehr, sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, so angenehm wie deine Stimme ist, kann man sich's auch auf Dänisch anhören. Ich hoffe. Auch wenn man nichts versteht, vielleicht sogar.
Ja, vielleicht zum Einschlafen. Ne?
Vielleicht eine Empfehlung für Roland und jetzt habe ich ja gerade voll den Hänger. Lydia, meine Güte, ist es spät für Roland und Lydia für den Heimweg. Ich weiß nicht, ob ihr des Dänischen mächtig seid. An euch beide, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, Dänisch bin ich total raus. Vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Ich habe mir tatsächlich die Zeit genommen, so ein paar dänische Grundlagen habe ich, aber ich glaube, für einen Podcast reicht es noch nicht. Und ja, war schön hier zu sein, hat Spaß gemacht.
Und ich hoffe, der Namenshänger am Ende sei mir verziehen. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Saison. Ich habe es schon gesagt, das war die letzte Folge. Wir gehen in eine Sommerpause, hören uns dann, ich denke, Anfang August, irgendwann Mitte August wieder, denn dann geht's langsam Richtung neuer Saison. Haben wir jetzt heute nicht geschafft. Natürlich ist das ganz spannend, wer kommt da eigentlich und was können diese Spieler bringen. Aber das werden wir natürlich dann in ein paar Wochen und Monaten hier auch besprechen. Alle Hölle Nord-Folgen gibt's auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch noch auf diversen anderen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr, wenn ihr nochmal die Saison durchscrollt, verschiedenste Themen hören. Jim Gottfriedsson auch nochmal, war ja vor kurzem mit Kevin Möller in unserem Live-Podcast zu Gast. Ich glaube, das wäre etwas, was man sich vielleicht jetzt nochmal anhören kann. Wir hatten einige Spieler zu Gast, wir hatten einige Personen aus dem Umfeld zu Gast. Wir haben hinter die Kulissen geschaut. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Vielen Dank an euch, denn ohne euer Interesse wird es dieses Format nicht geben können. Habt einen schönen Sommer bei hoffentlich etwas besserem Wetter als in den vergangenen Tagen. Aber es soll ja jetzt knackig warm werden. Insofern sind wir da guter Dinge. Und dann bis demnächst. Ciao.